Zorn wirksam bekämpfen an die Wurzel, aber ich möchte zuerst anknüpfen an das Referat vorher. Ich finde diese Titel von Benjamins Vortrag sehr gut, um unser Anliegen für dieses Wochenende zusammenzufassen. Zorn ist alles von Unzufriedenheit bis zum Mord. Und dann entsprechend kann ich euch fragen, wie oft bist du zornig? Hunderte von Malen, wenn nicht Tausende pro Tag. Der Prediger Rudi Heinzer fasst diese tragische Tatsache etwas humorvoll zusammen. Könnte man die Glut des Zorns zum Heizen verwenden? Man könnte auf neue AKWs verzichten. Das ist leider wahr. Zorn in all seinen Formen mahnt uns wahrzunehmen, wie allgegenwärtig die Sünde selbst ist. So ruht die Heinze wieder. Wer nie mehr zornig werden will, kann sich gleich begraben lassen. Und ich möchte diesen Vortrag mit einer wichtigen Unterscheidung anfangen, die ich aus dem ausgezeichneten Buch Kinderherzen prägen von Ted Tripp entnommen habe. Nämlich, jede Reaktion in unserem Leben hat ein Wann, ein Was und ein Warum. Ein Wann, ein Was und ein Warum. Benjamin hat gleich die Herzfragen eingeblendet. Ich mache das hier wieder. Also eigentlich sind es 5 Kategorien, also H-E-R-Z am Schluss, aber dann oben das, also die Situation. Das Wann entspricht das Das. Wann ist es passiert? Was waren die Umstände zu dieser Zeit? Was hätte die Videokamera gesehen und gehört? Also natürlich auch, was innerlich sich abspielt, aber ich kann euch versprechen, eine gute Videokamera hätte Benjamins Zorn im Zug sehr gut wahrnehmen können. Ja, der Mann, der sitzt nicht ruhig da, sondern windet sich da ein bisschen in und guckt immer wieder auf die Uhr. Ja, der weiß ja, welche Zeit es ist. Es ist eine Minute, nachdem er das letzte Mal geguckt hat. Oder vielleicht, du hörst das, aha, also sichtbare Reaktionen schildern und spiegeln das, was im Herzen passiert. Also die Videokamera kann es sehen und hören. Das ist das Wann. Was ist gleichbedeutend mit der Reaktion? Auch die innere Reaktion, aber vor allem die äußere Reaktion. Das sind die zwei Dinge, die in seiner Grafik da mit dem Baum oberhalb der Erde sind, also sichtbar wahrnehmbar. Was hätte die Videokamera gesehen? Was hätte man gehört? Was ist da passiert? Was sind die Umstände? Aber die wichtigste diagnostische Frage ist weder das Wann noch das Was, sondern natürlich das Warum. Und darum haben wir hier gleich 3 verschiedene Fragen in den Herzfragen. Was ist die Ursache des Problems? Woher kommt das Problem? Also was erzielt werden soll, die Rechtfertigungen. Warum ist es richtig, dass du, oder warum findest du es angemessen, dass du zornig bist? Und wenn man mit Benjamin im Zug geredet hätte, dann wäre diesen Rechtfertigungen gekommen. Ja, das ist schon das 50.000. Mal, dass ich das mache. Aha, okay, das ist eine Rechtfertigung, schwingt da durch. Und entsprechend dann am Schluss dann, das ist das eigentliche Ziel, wenn wir zur tiefsten Ebene des Herzens kommen, was ist der zentrale Wert oder der Götze? Das kann auf ganz verschiedene Dinge sein. Wir können das Beispiel wieder von Ahab zum Beispiel nehmen. Naboth weigerte sich, Ahab seinen Weinberg zu verkaufen. Das ist Wann. Daraufhin wurde Ahab missmutig und depressiv oder zornig. Das ist das Was. Oder es in einem Satz zu sagen, als Naboth ihm seinen Weinberg nicht verkaufen wollte, das sind die Umstände. Als das passiert ist, wurde Ahab oder hat Ahab so und so reagiert und er wurde zornig, um oder damit, ja, was könnte hier zum Beispiel da bei Ahab da mitgespielt haben? Ja, aber was, wozu, warum zieht er sich ins Zimmer zurück und isst nichts? Damit? Ja, Isabel wird das merken, ich kenne sie. Bald klopft es an der Tür und sie setzt sich für mich ein. Warum hast du das gemacht oder wozu hast du das gemacht? Was wolltest du damit erzielen? Ja, ich wollte mich in meinem Selbstmitleid baden. Das tat mir so gut. Oder ja, ich wollte eben Isabel eigentlich holen, aber nicht dadurch, dass ich sage, ach, meine Frau, komm und hilf mir, sondern ich ziehe mich zurück und dann kommt sie. Das tut mir gut. Und jetzt kommen eben die Rechtfertigungen. Da können wir das logische Wort weil oder denn nutzen. Ich bin ja schließlich der König und Naboth ist ein Niemand. Und der Weinberg ist gerade neben meinem Palast. Er sollte doch zum Palastgarten gehören. Naboth hätte dafür sogar einen besseren Weinberg gekriegt. Ich bin mehr als fair gewesen. Ich hätte diesen Garten einfach dann nehmen können. Ich bin da der König. Also wir wissen nicht genau natürlich, was in Ahab vorging, aber um sein Problem zu verstehen und um ihm zu helfen in der Seelsorge, sind diese innere Stimmen und innere Überlegungen ganz wichtig. Denn sie sind die Stimmen seiner Herzensgedanken. Sie sind das Warum. Wenn jemand krank ist, dann mag ein Symptom seiner Krankheit schmerzhaft sein oder ihn beeinträchtigen. Aber wichtiger als die Beschreibung des Symptoms ist die Ursache. Die Symptome sind interessant natürlich, dann kann man vielleicht Symptome lindern. Aber noch wichtiger ist, worauf weisen die Symptome? Was ist die eigentliche Krankheit? Und so auch im Geistlichen. Die wahre Ursache des Zorns ist nicht in den Umständen, sondern in der Person. Also eben nicht im Wann und Was ist natürlich seine Reaktion, sondern im Warum. Und ich betone das alles, um uns und mir selber auch zu helfen, klar und biblisch zu denken. Denn oft sehen wir in geistlichen Dingen nicht so klar wie bei körperlichen Krankheiten. Wir fragen zum Beispiel, warum wurde Ahab zornig? Und wir geben als Antwort, weil Naboth ihm seinen Weinberg nicht verkaufen wollte. Stimmt das? Ja. Ist das der Warum? Oder zu welcher Kategorie passt das? Das ist wann? Nicht warum. Ahab hätte ganz anders reagieren können, wenn das nicht der König Ahab, sondern der König Jesus gewesen wäre und er um einen Gefallen gebeten hätte und der Mann sagte, nein, mache ich nicht, dann wäre Jesus sicher missmutig und zornig und würde sich zurückziehen und nichts essen. Nein, gar nicht. Oder man könnte an Paulus oder an David in dieser Situation denken, es muss nicht gleich Jesus sein, aber eben, warum? Warum wurde ja Ahab zornig? Nicht, weil Naboth. Nein, nein, das ist wann, nicht warum. Oder stellen wir uns eine Ehesituation vor. Schatz, warum bist du so aufgebracht? Weil mein Chef mich heute wieder wie der letzte Dreck behandelte. Stimmt's? Ist das warum? Nein, das ist wieder wann, nicht warum. Oder der Mann kommt mürrisch nach Hause und setzt sich wortlos auf das Sofa und seine Frau sagt, du, begrüßen ist schließlich hier nicht verboten. Warum ist sie zornig? Weil es immer so macht. In solchen Momenten denkt er, er ist der Einzige, der vielleicht einen schweren Tag hatte. Ist das warum? Das ist wieder wann. Wie wichtig ist es, diese Kategorien treffen zu sehen? Es ist entscheidend wichtig. Wenn wir nämlich die Warum-Frage mit Wann beantworten, tun wir, als ob nicht wir, sondern die Umstände unseren Zorn verursachen. Und das ist die typische unbiblische Mentalität. Uns selbst eigentlich als Opfer zu sehen und unsere Reaktionen nicht als entweder Christusgemäß oder Gott nicht wohlgefällig zu sehen, sondern einfach natürlich, angeboren, unvermeidbar zum Leben gehören. Und Gottes Wort sieht das ganz anders aus. Er will den Deckel auftun und uns helfen, uns selbst zu sehen, woher der Zorn wirklich kommt, die wahre Diagnose unseres Problems und wie wir entsprechend ihn behandeln können. Also darum ist ganz wichtig, warum bin ich zornig? Warum war es, also Benjamin hätte ganz anders reagieren können. Oh, ich habe einen Zug verpasst. Jetzt kann ich die schöne Schweizer Landschaft etwas mehr genießen. Oder? Vielleicht war die nächste, also Patterson hat in seinem Buch wieder die Frage gestellt, okay, man ärgert sich mal, wenn man nicht zeitig ankommt. Warum? Man könnte diese Frage eigentlich eher auf den Grund kommen, wenn man fragt, ja, was wäre, wenn die nächste Begegnung unangenehm wäre? Der musste zum Zahnarzt, ich hoffe, es ist hier kein Zahnarzt da, Entschuldigung. Also er musste zum Zahnarzt und oh, jetzt hat er den Zug verpasst und vielleicht muss er das verschieben. Ja, da reagiert man ganz anders. Oh, nicht so, sondern ja, jetzt rufe ich an, vielleicht sagt er, ja, jetzt muss die nächste Woche kommen. Vielleicht inzwischen kommt der Herr wieder und ich muss meinen Zahn nicht behandeln lassen. Also, unser erster Punkt hier. Woher kommt denn der Zorn wirklich? Also schlagen wir unsere Bibel auf. Ich nehme an, ihr habt alle eine Bibel dabei. Wenn nicht, dann könnt ihr sie nächstes Mal mitbringen. Jakobus 4 gibt uns die beste Erklärung in der ganzen Bibel für die Ursache des Zorns. Auch wenn das Wort Zorn hier nicht gebraucht wird, ist Zorn das Thema. Ich lese vor, Jakobus 4, Vers 1. Woher kommt der Kampf, oder in einigen Übersetzungen steht da Kriege, oder der Krieg, woher kommt der Kampf unter euch? Es ist interessant, dass Jakobus das einfach so voraussetzen kann. Er weiß, es gibt nie die Antwort, ja, wir haben bei uns keine Kriege, was redest du denn? Ich kann vor jeder Gemeinde an einem Sonntag stehen und sagen, warum habt ihr Kämpfe? Ja, so sind wir als Menschen. Woher kommen die Kämpfe oder die Kriege unter euch? Woher der Streit oder die Streitigkeiten? Nicht daher, dass in euren Gliedern die Gelüste gegeneinander streiten. Ihr mordet oder tötet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft oder in anderen Übersetzungen, ihr führt Krieg und habt nichts. Zorn ist noch nicht jetzt wörtlich erwähnt worden, aber das ist selbstverständlich. Mord, Neid, Kämpfen, Kriegen, Streiten, das sind alles Früchte des Zorns. In der Bergpredigt erklärt Jesus zum Beispiel die wahre Ursache des Mords, beziehungsweise das, was wirklich im 6. Gebot, du sollst nicht morden, verboten wird. Ich sage euch, wer mit seinem Bruder, wie geht's weiter?
Zürnt.
Wer mit seinem Bruder zürnt, der ist schuldig. Und dann weiter, wer ihm sagt, du nichts nutzt und so weiter, alles auch Früchte des Zorns. Das dahinterliegende Problem beim Mord und Streit ist Zorn. Nicht erst, wer zuschlägt, ist ein Mörder, sondern wer zornig ist. Boah. Und jetzt gilt es, das zunächst einmal zu verdauen. Herr, lass mich realisieren, was die Wahrheit ist. Lehr mich sehen und verstehen, wie du siehst und verstehst, denn du verstehst alles, wie es wirklich ist. Was ist die Ursache meines Zorns, Herr? Woher kommt Zorn? Ja, guck den Text nochmals an. Was wird hier betont? Schau, wie oft da von den Herzenseinstellungen die Rede ist. Die Gelüste, begierig, neiden. Selbst mich auf mich selbst verlassen. Ich bitte nicht. Und üble Absicht und dann wieder Gelüste. Der wahre Grund meines Zorns ist, es läuft nicht nach meinen Gelüsten und Begierden. Puh. Es ist nicht einmal treffend zu sagen, es läuft nicht nach meinen Wünschen oder nach meinem Kopf oder nach meinen Vorstellungen. Denn es sind hier keine Vorstellungen oder bloße Vorstellungen oder Wünsche oder Ideen hier im Spiel. Das ist diese eingeklemmerte Faust mit der Zehnernote drin. Nein, Herr, das darfst du mir nicht wegnehmen. Es sind keine Wünsche, sondern lautstarke Forderungen, Ultimaten an Gott und Menschen. Diese Wünsche sind in unseren Augen sogar Bedürfnisse, Dinge, wozu wir ein gutes Recht haben. Und drum, wenn wir sie nicht bekommen, dann kochen wir innerlich, sind unzufrieden oder flippen aus. Aber entscheidend ist, wir ärgern uns über das, was läuft. Es läuft nicht gut. Das muss nicht so sein. Das darf nicht sein. Ich will, dass es anders läuft. Ich setze alles ein, dass es anders wird. Und ich hoffe, ihr seht das und versteht das, wie oft das täglich im Herzen passiert. Jemand oder etwas ärgert uns. Nein, eigentlich ärgern nicht sie uns, sondern wir ärgern uns selbst über sie. Jetzt gehen wir noch tiefer. Wir ärgern uns selbst über, wie die Welt läuft, dass sie nämlich nicht nach unseren Begierden und Gelüsten gerichtet wird. Und somit ärgern wir uns über, wie Gott die Welt lenkt. Nämlich nicht nach unseren Gelüsten und Begierden. Wer hat schon wahrscheinlich heute gerufen, dass etwas nicht passiert ist, wie man das gerne hätte? Und man ruft, oh nein. Kennt ihr das? Bin ich der Einzige? Okay, ja, gut. Ja, wem sage ich jetzt dieses Nein? Ui, eigentlich ist das mein Gebet. Herr, hör auf. Was für ein Gebet ist das? Meine Forderungen an Gott. Stopp, mach das nicht. Ich muss hier jetzt eine ganz wichtige Fußnote hinzufügen, nämlich, wie wir an dieser Konferenz schon gesehen haben, ist Zorn manchmal genau richtig. Christusähnlich, gottgemäß, ihm wohlgefällig. Das Ziel einer christlichen Lebensweise ist absolut nicht eine Gleichgültigkeit, so eine Seelenruhe über alles. Ich habe das kürzlich selber erlebt mit einem guten Freund. Wir waren zusammen in einem Treffen. Und da wurde ich sehr heftig angegriffen. Und der hat sich nicht drüber entrüstet. Na, er hat mich nachher bei der Tür dann verabschiedet. Und ich habe ihn so ein bisschen angeguckt, weil ich war zutiefst dann gekränkt. Und er war dann so die Ruhe in Person. Ja, der hat da alles im Griff, dachte. Eigentlich jetzt würde ich dir so gerne so gucken, ob du wach bist. Das war nicht die richtige Reaktion. Ich sprach dann mit einem anderen Freund einige Tage später darüber und schilderte ihm so eine ähnliche Situation. Und er sagte mir am Telefon, das macht mich aber zornig. Nicht? Das war balsam für die Seele. Wow, ja, das ist gut. Das macht dich zornig. Was ist mit meinem ersten Freund? Warum lässt das ihn kalt? Das ist nicht christusgemäß, wenn es uns kalt lässt. Gleichgültigkeit ist ein Zornproblem. Der Zorn, der vorhanden sein soll, ist nicht da. Stell dir vor, man verteilt Gebetsanliegen und man sagt, ach, hey, ich habe gerade diese schlimme Diagnose bekommen von einem Arzt. Und der Pastor sagt, ja, schreibe ich mir auf, das kommt alles gut. Nimmst du mich überhaupt wahr? Nimmst du das ernst? Oder wenn die Geschwister sagen, ja, wir danken Gott in allen Dingen, ist ja nicht schlimm. Nein. Wir alle und manche von uns viel mehr als ich haben Ablehnung, Hass, Anfeindung, Misshandlung zutiefst erlebt. Gott ist über alles Böse in der Welt zornig. Und es ist darum wichtig, dass unsere Freunde, dass unsere Seelsorger, dass unsere Geschwister und so weiter richtig zornig drüber sind. Und übrigens, darum heißt der Titel unserer Konferenz richtig zornig. Gerade weil in solchen Situationen es absolut richtig angebracht und Gott wohlgefällig ist, zornig zu sein. Es ist sogar lieblos und verkehrt und teuflisch, gleichgültig zu sein. Wenn jemand dir eine schreckliche Geschichte von Hass oder Misshandlung erzählt und treffend und wahr und sachlich darüber berichtet, ist es ein wichtiges biblisches Ziel, das uns innerlich göttliche Wut packt. Und darum ist es wichtig, dass du auch als Misshandelte darüber richtig zornig wirst. Aber warum ist dies jetzt, ich habe gesagt, das ist eine Fußnote. Warum ist das eine Fußnote? Ist das nicht gerade im Blick auf Gottes Zorn, der ja überall in der Bibel vorhanden ist, sehr wichtig zu betonen? Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig, aber weise, zur rechten Zeit und vor allem im richtigen biblischen Verhältnis. Wie oft wird es nämlich sein, dass jemand uns eine schreckliche Geschichte erzählt über das, was andere taten, aber die Geschichte wird durch ihre Zornesbrille verdreht. Zorn fühlt sich nämlich so richtig an. Es fühlt sich so an, dass es gerade, das ist mein Gerechtigkeitssinn, der mich zornig macht. Aber in der Regel ist es eher diese sündhafte Begierendynamiken aus Jakobus 4. Selten ist es eigentlich unseren Sinn für Gottes Gerechtigkeit, der Zorn hervorruft. Und darum wollten wir ganz bewusst in dieser Konferenz da anfangen, wo wir in den allermeisten Seelsorgefällen, auch in der Selbstseelsorge, anfangen sollen. Bei dem wahrscheinlich vorhandenen Balken im eigenen Auge. Und ihr hört hoffentlich jetzt meine Vorsicht. In den allermeisten Fällen und den wahrscheinlich vorhandenen Balken. Hiob, das Buch Hiob mahnt uns, nicht automatisch bei jedem seine Schuld zu sehen. Manchmal ist der Hilfesuchende wirklich ein unschuldiges Opfer, aber eben selten. Es gibt Hiobs, aber vergleichsweise wenig Hiobs. Es gibt nicht viele, die wie er tadellos wandeln. Drum ist das passend jetzt, diese Fußnote hier reinzutun. Diese Stelle nämlich bestätigt diese Wahrheit. Jakobus stellt die Frage, woher der Streit oder woher der Zorn kommt. Und eine differenziertere Antwort wäre, ja, Jakobus, manchmal von uns, aber manchmal, weil der Streit eben richtig ist, wie bei Jesus und den Propheten, also passend zur Tatsache. Und es ist bezeichnend und weise, dass Jakobus diese Möglichkeit gar nicht erwähnt. Er sagt nicht, woher kommt der Streit? Ja, manchmal so und manchmal so. Woher kommt der Streit? Aus euren Gelüsten. Punkt. Und wenn wir ehrlich sind, er hat jetzt gerade 99, irgendetwas Prozent von unseren Zorn- und Streitfällen beschrieben. Ja, es gibt die Ausnahmen, aber lassen wir sie auf die Seite, sie sind wirklich Ausnahmen. In der Realität, in den Hunderten von Kriegen und Zornesgedanken und Blicken und Worte und Wünsche, die wir täglich hegen, ist sehr wenig heiliger Zorn dabei, wenn überhaupt. Leider nicht. Und darum betonen wir und sollen es betonen, dass es gerade der sündhafte, von den Begierden getriebene Zorn ist, den wir allzu gut kennen. Wir begehren, kriegen es aber nicht und schmollen. Wir fordern, bekommen es aber nicht und murren. Uns gelüstet, aber es läuft nicht so und wir können das nicht annehmen. Wie sieht das praktisch aus? Es ist ganz wichtig für eine weise Seelsorge, dass wir die Dynamiken praktisch und alltäglich verstehen. Es ist schnell gesagt, nämlich, dass, ja, du bist zornig wegen deiner Begierden. Okay, was heißt das konkret? Warum bin ich zornig? Ich habe den Zug verpasst. Das war wann, nicht wahr? Warum? Ja. Jetzt möchte ich euch ein paar Beispiele geben hier. Die meisten von uns begehren nicht das Grundstück des Nachbars. Unsere Begierden sind irgendwie zivilisierter oder irgendwie nicht. Eine Form des Zorns, die ich leider, leider sehr gut kenne, ist Zorn über Misslingen. Ich arbeite zum Beispiel in der Küche. Ich schneide etwas, eine Tomate. Plötzlich rutscht mir ein Stück weg und versaut den Boden. Ich tue die Fleischstücke in die Pfanne. Und zwei gehen natürlich daneben und verschmieren die Arbeitsfläche oder fangen an, beim Herd selber zu kochen. Was sagt man dann? Nein! Muss das so sein? So geht es mir leider oft. Ob ich etwas an den Computer machen will und er will nicht mitmachen. Oder ich tippe den gleichen Fehler x-mal hintereinander. Schon gemacht? Und tippt ihn. Das erste Mal dann sanft so die rückwärts und dann nochmal, jetzt habe ich es wieder falsch. Und das dritte Mal. Und bis zum achten Mal bist du irgendwie da beim Hämmern. Ja. Als ich dieses Referat vorbereitete, setzte ich mich an den Tisch draußen, um Paulusens Buch über Zorn zu lesen. Ich nahm das Buch in die Hand und setzte das Telefon auf den Tisch. Plötzlich klappern und klirren. Ich hatte das Telefon nämlich nicht auf den Tisch, sondern offenbar nur an den Rand gesetzt. Was habe ich gesagt? Oh wow, Herr, das Display ist nicht kaputt gegangen und nur ein wenig zerkratzt. Herzlichen Dank. Leider nicht. Mit dem ausgezeichneten Buch über Zorn in der Hand? Nein! Das ist nicht wahr. Ach, welche Begierden könnten dahinter verstecken? Ja, könnte es richtig. Es können nämlich mehrere, ganz unterschiedliche sein. Bitte nicht vorschnell etwas vermuten. Ich erwähne hier so einige. Kontrolle. Es könnte mich ärgern, dass es nicht so läuft, wie es laufen soll, nämlich, dass ich alles unter Kontrolle habe. Mein Wille geschehe, meine Welt laufe immer rund und überall rund. Und sonst ist es unfair, böse. Wenn das Benjamins Götze wäre, dann wäre die halbe Stunde vielleicht nicht so schlimm. Aber die Tatsache, dass ich schlecht geplant habe, dass ich das nicht im Griff hatte. Oder nehmen wir eine andere mögliche Begierde, Menschenfurcht. Ja, jetzt fällt mir die Tomate auf den Boden. Und ich denke, wenn ich allein wäre, wenn das passiert, dann wäre das nicht so schlimm. Aber sie guckt mich so an jetzt, rollt die Augen. Wir arbeiten zusammen und ich mache so etwas Dummes. Ja, was wird sie dann über mich denken? Wenn das Benjamins Motivation gewesen wäre, oh, der Kunde, der erwartet mich um 4 Uhr und jetzt komme ich eine halbe Stunde später. Was wird er denken? Die halbe Stunde ist vielleicht dann nicht so wichtig, aber was der andere denkt. Oder ein Leben nach dem Lustprinzip. Ich hasse die Arbeit. Sie muss getan werden, aber bitte so wenig und so schnell wie nur möglich. Warum sollte mir eine zusätzliche Arbeit aufgebürdet sein? Eine schöne, neutrale Formulierung, ja? Was der Erledigung im Wege steht, darf nicht sein. Jetzt muss ich auch den Boden putzen. Jetzt muss ich die Arbeitsfläche putzen. Oder nehmen wir ein anderes Beispiel. Das ist jetzt Zorn über Misslingen. Ich kenne das leider sehr gut. Zorn über durchkreuzte Pläne. Auch hier kann man ganz verschiedene Beispiele nehmen. Ein bestimmtes Wunschziel für den Urlaub oder vielleicht Hoffnungen für die Entwicklung am Arbeitsplatz oder in der Schule oder in der Gemeinde. Kontrolle. Ich will alles kontrollieren, unter Kontrolle haben. Mein Wille geschehe, mein Welt laufe immer und überall rund, wie ich will. Ich will das machen, was ich machen will, wann ich es machen will. Und dass jetzt wir nicht so in den Ferien gehen, sondern anders, das ärgert mich. Warum? Weil es nicht nach meinem Kopf geht. Vielleicht ist der Person das andere Urlaubsziel eigentlich gar nicht so unangenehm. Wenn er selber seine Meinung geändert hätte, wäre das alles eigentlich kein Thema. Sieht man bei Kleinkindern, oder? Wenn du etwas wegnimmst, dann gibt es ein Geschrei. Aber wenn du irgendwie so klug manipulierst, dass das Kind es selber abgibt, dann ist das nicht so tragisch. Ich will meine Sache kontrollieren. Dass ich hier in den Ferien wollte und jetzt nicht kann, das bringt mich auf die Palme. Das ist unfair. Oder vielleicht, Menschenfurcht wieder, vielleicht ist das eigentliche, also der Urlaub am Strand oder das Ferienziel an sich, ist nicht so wichtig, sondern das wäre gesellschaftlich was Tolles. Meine Freunde sind da. Oder ich hätte ihnen so gut darüber erzählen können. Wenn ich hier diese Ferien mache, dann kann ich wochenlang Geschichten erzählen bei der Arbeit. Oder dieses Arbeitsprojekt. Wenn ich nur beweisen könnte, was ich kann und nicht schon wieder kleine Idiotenprojekte machen müsse. Oder ein Leben nach dem Lustprinzip, gleiche Wurzel. Führt hier zum Zorn in einer ganz anderen Situation. Dieser Urlaubsort wäre so mega lässig. So toll, was ich mir immer gewünscht habe. Oder wenn ich diese andere Arbeitsstelle hätte, müsste ich nicht so schwer schuften. Es passt mir gar nicht, wie mein Chef, dass ich erzähle an einem Kollegen aus der anderen Firma und er erzählt, wie es ihm geht. Und ich denke, puh, warum bin ich hier? Zorn über gekreuzte Pläne, oder? Zorn über Beziehungen, die nicht so laufen, wie ich es unbedingt haben will. Etliche Verbote oder Kinder spuren sich nicht oder der Ehepartner. Mein Wille geschehe. Kontrolle. Ich werde dieses Kind dazu bringen, seine bösen Freunde aufzugeben, koste es, was es will. Und vielleicht sagt dann der Vater oder die Mutter zum Kind, ich opfere mich links, rechts, vorwärts und rückwärts für dich. Du hast alles, was ein Kind sich wünschen kann. Kannst du nicht wenigstens ein bisschen dankbar sein und dich spuren? Oder vielleicht das Kind, die Wahrnehmung jetzt des Kindes. Oh, im Vergleich mit den anderen lebe ich hier schon fast im Gefängnis. Was sie alles dürfen und was ich nicht alles darf, könnten meine Eltern nicht endlich mir auch etwas gönnen? Ich bin auch jemand, ich will das machen, was ich will. Man hört den Zorn in die Formulierungen. In der Brille, wie sie ihre Welt, wie sie das Wann wahrnehmen. Ich opfere mich ein bisschen dankbar. Auch meine Wünsche. Ich bin auch jemand im Gefängnis. Endlich auch mir und so weiter. Auch hier ist die treibende Begierde, meine Welt müsse immer und überall rund laufen. Rund, wie ich es mir vorstelle und wünsche und fordere. Und ja, so könnte man das eben weiter dann ausformulieren für Begierden wie Menschenfurcht und Leben nach dem Lustprinzip. Ich hoffe, es ist jetzt etwas klarer. Wenn wir tiefer gehen wollen in die wahrhaften Motive des Zorns, dann können wir nicht sagen, ich bin zornig, weil ich den Zug verpasst habe. Das ist wann? Ja, was hat mich... Was? Also, verliere ich jetzt Zeit? Warum ist es wichtig, dass ich diese halbe Stunde habe? Was hätte ich mit der halben Stunde gemacht? Ja, dann kann ich am Abend mich eine halbe Stunde länger zurücklehnen und es mir gut gehen lassen. Aha, das weist auf etwas hin. Oder wenn ich da pünktlich wäre, die Wirtschaftlichkeit. Ich muss mehr verdienen. Und vielleicht da steckt Furcht oder Angst um die Existenz oder irgend so etwas dahinter. Aber diese Fragen, indem sie tiefer graben, kommen wir näher und näher an die Begierden, die eigentlich alles steuern. Ich habe einen letzten Punkt in meinem Vortrag, denn das alles bis jetzt ist Diagnose. Wenn du zum Arzt gehst, das Erste, was wichtig ist, ist eine treffende Diagnose. Wenn du Bauchschmerzen hast, das kann alles natürlich von A bis Z sein. Also von Magenverstimmung bis zum Krebs. Das Erste, was wir brauchen, ist wirklich, dass der Arzt gut genug ist, dass er herausfinden kann, was ist hier los? Ja, ist das jetzt eine ernsthaftere Krankheit oder eine weniger ernsthaftere? Es hilft nicht, wenn er nur sagt, ja, so die Magenverstimmung, ja, wenn Sie diese Tabletten nehmen, vielleicht geht das wieder weg. Nein, und darum nahmen wir so viel Zeit für die Diagnose. Wir versuchten festzustellen, was die Wurzel oder die wahre Ursache des Zorns sein könnte. Welche Begierde steckt vor allem dahinter? Und natürlich wird in der Regel nicht nur Kontrolle oder Menschenfurcht oder welche Begierde auch immer dahinter sein, sondern mehrere. Aber normalerweise wird eine Begierde vor allem bestimmend. Und wenn wir im Prozess der Seelsorge anhand vieler Hausaufgaben beweisen können, was diese Begierde vor allem die Ursache ist, ja, was denn? Wie geht man weiter? Das ist unser letzter Punkt. Das war Diagnose, jetzt kommt Behandlung. Die Behandlung ist Buße plus Glauben. Da habt ihr das Blatt vor euch, dieses Handout, und ihr könnt gleich auch in der Bibel die Epheser-Stelle aufschlagen. Epheser 4, 22 bis 24. Und ich werde euch Fragen stellen, ihr müsst jetzt mitarbeiten. Also Epheser 4, 22 bis 24. Es kommt in einem Kontext, wenn wir jetzt so ein bisschen zurückblicken auf Vers 17, so sage ich nun und bezeuge in den Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben. Okay, es geht hier um die Heiligung, lebe nicht mehr in diesem Zorn oder noch viel treffender in diesen Begierden und Gelüsten, wie die Heiden drin leben, Vers 20, das ist nicht Christusgemäß. Und jetzt kommt das Wie. Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierde zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, diese Epheser-Grafik, was ihr da auf dem Handout habt, das obere Kasten und das untere Kasten werden wir weglassen. Wir werden uns damit im Kern, diese vier Kästchen in der Mitte, beschäftigen. Kästchen 2 und 3 rechts und 5 und 6 links. Die werden unser Fokus sein. Also, was steht hier in Epheser 4, 22a? Was soll man abziehen? Den alten Menschen mit
seinen Lüsten.
Nein, noch nicht. Zieh den alten Menschen ab mit. Was steht da in eurer Bibel? Nee, vorher. Mit seinem früheren Lebenswandel. Also hier geht es um einen Lebenswandel. Der alte Lebenswandel, ist das sichtbar oder unsichtbar? Das ist sichtbar, oder? Das sind die Fruchtebene. Man könnte so einen Baum sich vorstellen hier in der Epheser-Grafik mit den Wurzeln unten und die Zweige oben. Also der Lebenswandel ist sichtbar. Das müssen wir abziehen. Okay, woher kommt aber dieser Lebenswandel? Was steht in 22b? Jetzt seid ihr dran, die das vorher gesagt haben. Ja, die trügerischen Begierden, ganz genau. Okay? So, und das haben wir jetzt bei den Zorn in diesen Beispielen gesehen. Warum sage ich, ach nein, wenn mein Telefon runterfällt? Nicht, weil das Telefon runterfällt. Als das Telefon runtergefallen ist, habe ich, oh nein, gesagt, weil es mir wichtig ist, dass alles nach meinem Kopf geht. Ich muss alles in Kontrolle haben. Es darf bei mir keine Fehler geben. Wenn ich mit einem Werkzeug arbeite, dann darf es nicht kaputt gehen. Bei anderen schon, bei mir nicht. Okay, der frühere Lebenswandel oder der Lebenswandel oben kommt aus trügerischen Begierden, die zugrunde richten. Das war's und das warum. Zorn kommt nicht einfach so über jemand, sondern aus den herrschenden Begierden und Gelüsten. Jetzt sind wir hier bei der Lösung. Was ist die Lösung? Wie ziehen wir den alten Menschen ab und der nach trügerischen Begierden sich zugrunde richtet? Sondern, was macht man? Okay, wir müssen uns erneuern. Genau. Also, das ist die subjektive Seite. Also, erneuert euch wo? Im Geist und? Und der Gesinnung. Okay. So, wir arbeiten hier nicht auf der oberen Ebene. Hör auf, die Kinder anzuschreien und rede vernünftig. Zähle bis 10. Das bringt alles überhaupt keine Veränderung. Das mag auf der Fruchtebene wie Veränderung aussehen. Aber das ist genauso wenig Veränderung, wenn ich die schönen Äpfel nehme und sie an einem Baum tackere. Oh, guck, was für schöne Früchte. Jetzt hast du dich gezwungen, diese Frucht hervorzubringen. Aber die Begierden, die zum Zorn geführt haben, die hast du nicht abgelegt. Drum, erneuert euch in eurem Geist und Sinn. Das heißt eigentlich hier links, dann haben wir was? Neue Begierden oder Verlangen. Also erneuerte Verlangen. Und das kommt auch, wird beschrieben am Ende vom Vers 24. Was steht da? Könnt ihr es probieren? Ich sage euch, wenn es falsch ist. Wie sieht es im Herzen des neuen Menschen aus? Was ist da? Weißt du es? Ja, wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit. Ist die wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit, dass ich mich gut benehme? Quatsch. Die wahrhaftige Gerechtigkeit und Heiligkeit ist, dass ich im Herzen gerecht und heilig bin und mich darum natürlicherweise entsprechend benehme. Also, Kästchen 6 hier. Also jetzt wieder sichtbar, also diese Linie in der Mitte ist die Linie zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren. Also vorher haben wir den alten Menschen mit seinem früheren Lebenswandel ausgezogen. Was ziehen wir jetzt an? Ja, das neue Kleid. Und wie wird es hier genannt? Nee, neue Geist ist hier unten. Ja, der neue Mensch, genau. Und parallel zum alten Mensch mit seinem früheren Wandel, was kommt dann später? Ja, der neue Wandel. Die Lösung für das Problem der Begierden ist dieser große Pfeil in der Mitte. Jetzt müsst ihr aufpassen. Was ist die Lösung für das Problem der Begierden? Wenn jemand zu uns kommen würde und sagen würde, ich bin ein extrem zorniger Mensch, ich kriege das nicht auf der Reihe, ich brauche Hilfe. Sagen wir, das wäre der ungläubige Nachbar. Was würden wir sagen? Du sollst dich bekehren. Du brauchst ein neues Herz. Oh, und wie? Glaubst sogar, einige von uns würden sagen, ich glaube, ich könnte den Menschen zu Glauben führen, ja, wenn er so offen ist. Ich habe das einmal in der Uni erlebt. Ich saß da am Tisch mit deiner Frau und fragte, ja, wie geht's dir? Und sie sagt, ja, nicht so gut. Ich sage, ja, wieso? Ich versuche mich zu bekehren, und es klappt nicht. Boah, das kriege ich sogar ich auf der Reihe. Ich glaube, ich kann dir helfen. Also, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche hier innerlich eine Erneuerung, dann ist uns nicht verlegen um eine Antwort. Sagen wir, Jesus ist die Antwort. Er ist am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden. Er gibt dir ein neues Herz. Er gibt dir ein neues Leben. Jetzt machen wir es ein Stück praktischer. Wie nehmen wir die Kreuzesbotschaft an? Wie wenden wir die Kreuzesbotschaft an? Das mag vielleicht kompliziert klingen, aber ich bitte euch, jeder weiß die Antwort. Wenn jemand sagt, was muss ich tun, um die Kreuzesbotschaft anzunehmen? Was würdest du ihm sagen? Dein Nachbar sagt, okay, ja, du hast mir jetzt diese Botschaft erklärt, ich möchte sie annehmen. Wie mache ich das? Tu Buße und glaube. Ganz genau. Also jeder von uns weiß das. Es klingt furchtbar kompliziert, ist aber nicht kompliziert. Das ist auch etwas für die biblische Seelsorge, warum es so wunderbar ist. Tu Buße und glaube an das Evangelium. Also dieser Pfeil könnte man Buße und Glauben nennen. Wie sieht das konkret aus? Also nehmen wir an, ich erkenne bei mir, dass mein Zorn mit dem Telefon und mit der Tomate und alles vor allem von diesem Kontrollgötzen getrieben ist. Ich möchte, dass die Welt nach meinem Kopf geht und bis ins jede Detail. Sogar ob das Telefon am Boden fallen darf oder nicht. Wenn ich meine, ich habe es auf den Tisch gestellt, das muss ich bestimmen. Wie erneuere ich mich im Geist und Sinn? Was ist die Schlüsseldynamik? Die Schlüsseldynamik ist genau das, was wir einem Ungläubigen sagen würden. Tu Buße und glaub an das Evangelium. Und wie könnte das konkret aussehen? Das ist eben die Schlüsseldynamik hier. Diese Veränderung von einem inneren Gesinnung zur anderen inneren Gesinnung. Nur als Beispiel. Herr, ich erkenne, dass ich wie damals der Satan selbst deine Rolle übernehmen möchte. Mein Herz schreit, mein Wille geschehe, mit der Tomate, mit dem Telefon. Aber du lehrst uns, dass wir beten sollen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, ich tue Buße darüber, dass ich deine Herrschaft und Macht an mich reißen möchte, dass ich im Herzen ein möchtegern allmächtiger Herrscher der Welt bin. Das ist abscheulich. Amen? Ist das abscheulich? Und es ist auch lächerlich. Ich kann nicht einmal mein Telefon kontrollieren. Hallo? Also, das ist abscheulich und lächerlich. Vergib meine Arroganz, die sich in diesem hässlichen und zerstörerischen... Ist das da? Ja, genau. Ja, zweite Zeile. Zerstörerischen Zorn offenbarte. Ich glaube an den Kreuzestod Jesu. Ich vertraue auf sein Opfer und habe nur so den Mut, zu dir überhaupt zu kommen. Herr, du vergibst mir, denn du bist für mich gestorben. Ich glaube aber auch an die Auferstehung Jesu. Ich vertraue auf sein neues Leben und die Kraft dieses neuen Lebens. Nur so habe ich die Zuversicht, dass ich überhaupt anders sein kann. Das wird nicht mit einem guten Vorsatz meines Willens gehen. Du musst mich verändern. Ist so, ja? Ja. Aber du hast mich verändert. Du bist von den Toten auferstanden und ich bin mit dir auferstanden und lebe jetzt ein neues Leben in dir. Drum glaube ich, dass ich nicht der Zornige, der Begehrende, der Arrogante möchte gern Gott bleiben werde, sondern erwarten darf und soll, dass du aus mir eine ganz neue Person machst. Was habe ich gerade getan? Meine Sünde bekannt und an Jesu Heilstaten geglaubt, beziehungsweise ihnen vertraut. Und vielleicht mag das den Eindruck erwecken, das ist aber sehr ausführlich. Das stimmt nicht. Das Ganze ging 2 Minuten. Indem ich mich aber mehr als nur oberflächlich meine Begierden bereue und mir Mühe gebe, sie beim biblischen Namen zu nennen, wie der Teufel. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und ich habe es genau umgekehrt gemacht. Indem ich mir diese Mühe gebe, beim biblischen Namen meine Sünde zu nennen, wird meine Buße tiefer. Ich sehe klarer. Ich verabscheue meine Sünde mehr, denn sie ist verabscheuungswürdig. Das ist wichtig. Und wer ein gutes Beispiel oder ein gutes Werkzeug für die Seelsorge da haben will, der lehne sich an die Bußgebete in den 9s an. Also Nehemiah 9, Ezra 9, Daniel 9. Das sind 3 längere Bußgebete von Vorbildern des Glaubens. Und alle drei Kapitel sind nicht nur drei Verse lang. Ach Herr, uns tut alle unsere Sünde leid und danke, dass du so gnädig bist. Nein, nein, die beschreiben das ausführlich und so wird die Buße dann gefördert. Nehemiah 9, Ezra 9, Daniel 9. Alle drei zeigen, Buße ist mehr als nur, vergib mir alle meine Sünden, Amen. Mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme, ist an und für sich ein gutes Gebet, aber wir reden hier über die Bekämpfung von tief eingefleischten, herrschenden Begierden und eingespielten Sündenmustern. Also die Krankheit ist ernsthaft und das Medizin des Evangeliums muss konsequent und energisch angewendet werden. Ich möchte noch etwas kurz hier sagen. Von einer Ersatzbotschaft, die wir leider in unseren Gemeinden oft hören. Was ist nämlich diese Pfeil? Wie komme ich von links nach rechts? Und die eine Antwort in vielen Gemeinden ist Motivation. Und sehr, sehr viele Predigten, ich habe einige Predigten über Zorn gelesen in der Vorbereitung, weil ich wissen wollte, ja, wie wird über Zorn geredet und wie wird die Person dann geholfen, der seinen Zorn bekämpfen möchte? Oftmals ist das so auf dem Niveau der Motivation. Ja, guck mal, Zorn bringt doch gar nichts, das macht nur alles mehr kaputt und das ist überhaupt nicht sinnvoll und es ist Gott nicht wohlgefällig und du meinst, du bringst dir selber etwas, aber du schadest dich selber nur und ja, die ganze Predigt geht darum, mich zu motivieren, als ob ich irgendwie mit diesem besseren Wissen plötzlich die Kraft hätte, mich anders zu entscheiden. Und was tückisch dahinter dieser Ansatz oder diese Vorgehensweise ist, es hat was Wahres dran. Also mehr biblische Wahrheit hilft uns schon. Aber unser Problem ist nicht, dass es uns grundsätzlich an Information mangelt. Ja? Also du kannst die ganze biblische Information da geben. Das wird nicht die Kraft geben, sich zu verändern. Zweiter Ansatz, was oft in Predigten und ich möchte behaupten, in unseren eigenen Bibelstudien auch nicht, also wir sind nicht besser, sind nicht die Prediger, die da schuldig sind, dass hier wird aufgerufen zu einer Entscheidung. Entscheide dich, bekämpfe den Zorn, als ob wieder wir die Kraft hätten, das aus uns selbst zu machen. Das ist doch lächerlich. Nein, das geht doch nicht. Aber es wird so aufgerufen zu einer Entscheidung. Ich finde dieser Begriff höchst problematisch. Denn was macht eine Entscheidung zum Gelingen oder nicht zu gelingen? Die Willensstärke. Ja? Eine gute Entscheidung, wo wirklich dann durchgezogen wird, das wird von einer willensstarken Person dann gemacht. Und oftmals in unserer Frömmigkeit, ich mache das jetzt breiter als nur die Predigt, in unserer Frömmigkeit rufen wir zu einer Willensstärke auf. Aber Entscheidungen ist nicht, also die Gemeinde oder das Evangelium ist nicht eine Botschaft zur Selbstbesserung. Was uns verändern wird, ist das Kreuz Jesu Christi. Oder? In diesem Bußgebet, was habe ich da, wie viel Willenskraft war da zu sehen? Nix. Weil die Willenskraft ist in dem Sinn nicht so wichtig. Wichtig ist der biblische Glaube und die biblische Sicht. Herr, ich hasse meine Sünde. Guck mal, wie schlimm das ist. Das ist ja teuflisch. Ich möchte regieren. Ja, wie der Teufel damals es gemacht hat. Nein, nicht du bist Gott, ich. Und ich sage das auch, auch wenn es nur so mein Telefon ist. Nein, ich bin Gott. Wenn ich das auf den Tisch stelle, dann hat das Telefon auf dem Tisch zu bleiben. Was ist denn das für eine Haltung? Oh Herr, das tut mir leid. Ja, und wo geht das dann weiter? Ich bin hier hilflos, ich brauche Vergebung und Veränderung. Und für das gibt es Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und an das zu glauben und Buße zu tun, tu Buße und glaube an das Evangelium, das wird mich innerlich im Geist und Sinn verändern. Das ist Zorn richtig und wirksam bekämpfen an die Wurzel. Amen.